Die Schweiz steht für Banken, Schocke und auch Uhren. Heute im Baselcast der CEO und Inhaber der Belcher Gruppe. Herzlich willkommen, Christoph Schnee.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wie würdest du erklären, was ihr macht? Belcher Gruppe, das klingt jetzt nicht nach Uhrenmarke.
Ja klar, weil es den Begriff so noch nicht gibt oder sehr unbekannt ist. Wir machen Uhren, ja, genau. Ganz klassische Armbanduhren, Swiss-made. Allerdings mit einem gestalterischen Statement. Also die sind von der Gestaltung her sehr anders. Aber natürlich trotzdem mit der Technik, mit dem Know-how und so weiter der Schweizer Uhrenindustrie. Und ich sage immer, unsere Mitbewerber kümmern sich um präzise Uhren und wir kümmern uns präzise um die unpräzise Zeit. Also mir geht's um Zeit. Ja. Und natürlich um Design. Ich bin Designer und habe da jetzt eine Leidenschaft gefunden, die ich jetzt ausleben durfte.
Eben, du bist gelernter Designer. Das ist eh noch spannend, wenn man sich ein bisschen in die reinliest. Du kommst aus dem Design, du hast eigentlich mit Uhren überhaupt nichts zu tun gehabt.
Genau, ich habe nichts mit Uhren zu tun gehabt. Ich habe mal Industriedesign studiert. Eigentlich mit der Idee, was zu machen oder mit der Lust auf Ästhetik und Weltverbesserung nicht, aber einfach das Leben ein bisschen schöner zu machen, eben nicht freie Kunst zu machen und auch nicht Architektur, sondern Produkte zu gestalten. Habe aber dann festgestellt in meinem Studium, dass es da einfach am Ende bessere Gestalter gibt. Aber was ich gemerkt habe, was ich gut kann, ist kommunizieren, ist Leute zusammenbringen, Sachen organisieren, Marketing betreiben, sowas. Und bin dann weggekommen, habe noch Kulturmanagement studiert und bin in die Kommunikation abgerutscht, in Anführungszeichen.
Und wie bist du bei der Uhren gelandet?
Eigentlich ganz einfach. Ich hatte eine Situation, wo ich festgestellt habe, Armbanduhren machen Sinn. Mhm. Ich war in einer Redaktion mit meinen damaligen Chefs, wollte auf die Uhr schauen und habe bis dahin immer gedacht, ich hole einfach mein Handy raus. Kann ich ja raufschauen, aber das macht man in so einer Situation nicht. Und da dachte ich, also dieser Blick, der ist halt schon einfach.
Ist das nicht der Blick, wo der eher am Gegenüber das Gefühl ist, wie lange hast du noch?
Ja, wenn du so machst, natürlich, klar. Aber wenn du das Handy rausnimmst und dann schon noch mehr.
So ein Blick aufs Handy ist schon fast normal, wenn andere
sitzen. Ja, gut. Vielleicht jetzt, ja, aber das war vor 12 Jahren. Ja. Da war das noch ein bisschen anders. Und dann bin ich halt losgegangen und habe geguckt, was es so gibt und habe festgestellt, es gibt sehr, sehr viel im Uhrenmarkt. Das ist mir aber klar, ich will eine mechanische Uhr haben. Mhm. Es gibt sehr viel, es gibt sehr Teures, es gibt sehr Hässliches, es gibt fast nichts, was mir gefällt. Ja, und dann arbeitet es halt in einem so. Mhm. Und dann hat man das Gefühl, so, mach's doch selber. Du hast es doch mal studiert, mach's doch einfach selber. Es kann doch nicht so kompliziert sein.
Aber du bist visuell getrieben. Also für dich ist es die Schönheit von der Uhr, die dich gefunden hat. Also weil du hast ja wahrscheinlich, also wenn du kannst nicht können sagen, es gibt keine Uhren, die gut funktionieren.
Ja, klar,
also, natürlich. Das, was du gesehen hast an der Handgelenk von den Menschen, hat dich nicht angesprochen.
Genau, oder in den Vitrinen, in den Läden. Genau, also es ist einfach... Es ist eine Frage der Konsequenz von der Gestaltung. Also wie ziehst du auch jetzt eine typografische Gestaltung durch? Ist es ein bisschen was anderes? Oder ist es immer die gleiche Form? Wie gehen die Leute mit dem Ziffernblatt? Also es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, wo ich einfach gedacht habe, so, ja, das ist zwar irgendwie okay, aber auch noch nicht. Dafür Geld ausgeben? Nee. Also so, das war so eine Situation. Und dann habe ich halt geguckt und habe dann bin ich immer nach Basel gezogen und dann geht man auf die Basel World damals noch und dann sieht man viel und meine Frau kann das bestätigen, dass ich da immer noch mehr gesehen habe so und dachte so, oh nee, das kann ich doch nicht, das kann man doch so nicht machen und so weiter. Und irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich das Gefühl habe, so, ich versuche es einfach selber zu machen. Und wenn ich am Anfang gewusst habe, was es bedeutet, das zu tun, hätte ich es vielleicht nicht getan, aber wie war das? Es gibt diesen schönen Spruch, alle sagten, es geht nicht, bis einer kam und das nicht wusste.
Also, komm, wir nehmen es ein bisschen auseinander. Du hast schon ganz viel vorweggenommen.
Ja, sorry.
Kein Problem. Also, fangen wir mal schnell an beim Namen. Belcher Gruppe, wie sind wir auf den Namen gekommen?
Ich habe durch Zufall von diesem Belcher-System gelesen und habe gedacht, so, das ist eigentlich genau das, was es aussagt. Also Hintergrund ist, es gibt fünf Belchen, also fünf Berge, die Belchen heißen, im Jura, im Schwarzwald und im Vogesen, also mittlerweile bekannt als Grand Ballon, Petit Ballon, Ballon d'Alsace, auf Deutsch großer, kleiner, Elsässer Belchen, dann Belchen im Schwarzwald und die Belchen Flu. Und der ehemalige Basler Kantonsarchäologe hat herausgefunden, dass das eigentlich ein ehemaliger Sonnenkalender ist. Also dass deswegen wahrscheinlich die Berge gleich heißen, weil vom Elsässerbächen aus gesehen geht die Sonne zu bestimmten Zeitpunkten, also den Jahreszeiten anfängt.
Über den anderen ist das Bergen historisch auch belegt oder ist das einfach eine Aussage von ihm?
Aber also sagen wir so, es gibt keine schriftliche Bestätigung der Kelten, weil die haben nichts aufgeschrieben. Aber es ist astronomisch so, das ist eine, und sie heißen gleich. Und man weiß ja, dass Begriffe von Flurnamen und so weiter irgendwie entstehen durch solche Sachen auch. Es gibt da verschiedene Situationen, also auch das Basler Münster hängt in der Sichtlinie und so. Und was ich halt daran interessant finde, ist einerseits, am Ende ist es die älteste Uhr, die es gibt. Also 300 Jahre Uhrentradition in Genf, das interessiert mich nicht. Ich habe 5000 Jahre, also sag ich mal als Scherz. Aber es ist einerseits die älteste Uhr, die es gibt. Und es ist auf der anderen Seite, was ich schön finde, trinational. Also es überspringt die Grenzen von den momentanen Staaten. Das ist auch nur ein Zeitpunkt, wie es jetzt gerade ist. Und es geht eben auch um eine Zeitsituation, die wirklich Relevanz hat für den Menschen. Mhm. Also wann fange ich an auszusäen und so weiter? Das ist ja sehr rudimentär oder sehr, sehr basis. Und das zu transformieren in eine High-End-Produktion, die ja so im Prinzip so eine Uhr ist, das fand ich einfach spannend.
Aber das ist ein brutaler philosophischer Ansatz drin.
Ja. Ja.
Also weißt, bei uns haben viele haben uns gefragt, warum hast du deine Firma Fade Out genannt, oder? Da haben wir gesagt, ja, Domain ist frei gewesen. So als Gegenpol.
Ich glaube, das war auch noch der Fall, klar.
wenn du Bächengruppe das erste Mal hörst, dann denkst du eher so an Schwermetall. Ja. Also weißt du, was jetzt aus Marketingtechnisch ist, gesagt, Marketing, Kommunikation. Wäre es denn nicht besser gewesen, du hättest irgendetwas noch drin gehabt, wo in irgendeiner Art und Weise auf Uhren oder auf Zeiten noch hinweist?
Genau, ja, könnte man meinen, aber deswegen haben wir natürlich auch den Claim noch. Und der Claim heißt die Zeitdesigner. Und da taucht es natürlich drin auf. Genau.
Also. Ja, aber dann also durch die Situation von den Bergen, wo man gesagt hat, jetzt könnte man eine Uhr oder als Sonnenkalender von den Kelten. Genau. Spannend. Wie sind ihr aufgestellt? Ich habe gesehen, es gibt den Christoph Ruppli, der Jens Neuber und deine Frau im Hintergrund, Simon. Mhm. Wer macht was?
Der Christoph Ruppli und der Jens Neuber, die haben im Prinzip mit mir zusammen das Design gemacht. Mhm. Christoph Ruppli ist auch Grafikdesigner, der macht auch das ganze Corporate Design, hat das eine Ziffernblatt entworfen und der Jens Neuber hat das Gehäuse und das andere Ziffernblatt zusammen mit mir entworfen. Also es war halt so eine sehr kollaborative Zusammenarbeit im Prinzip, die ich würde mich da als Creative Director im Prinzip bezeichnen. Mhm. Eben weil ich habe eine Vorstellung von dem, wie ich es haben wollte und wo es hingehen soll. Aber eben, wie ich sagte, ich bin nicht selber unbedingt ein Designer. Also selber das zu machen, fällt mir schwer. Mhm. Aber mit Leuten was zu entwickeln und Leuten die Freiheit geben, in diesem Rahmen dann auch was umzusetzen oder was zu entwerfen, was dann am Ende, obwohl es jetzt gerade bei Christoph und Jens sehr unterschiedliche Leute waren, die unterschiedlich denken, die auch unterschiedlich alt sind.
Und macht sie gerade spannend.
Ja, genau, ja. Genau, das ist super. Genau, und die haben trotzdem sie wirklich von anderen Ecken kommen, was gemacht, was zusammenpasst. Das war natürlich spannend. Die sind momentan jetzt nicht mehr unbedingt so involviert.
Christoph natürlich, also gehören sie auch, sind sie auch eingereiht? Oder sind
es auf der Zusammenarbeit? Das ist eine Zusammenarbeit gewesen, genau.
Okay, okay. Genau. Dann bist du 100% Inhaber?
Ich bin 100% Inhaber. Ja. Eben Simon macht die ganze Messeauftritte einerseits und andererseits hat sie die Verpackung entworfen. Mhm. Sie ist halt eben als meine Frau auch involviert in die Geschichte. Genau, also von der Firmenkonstruktion ist es her 100%ig meins. Mhm. Genau. Mhm. Aber das ist ja wirklich nur der eine Teil, das ist der unwichtige Teil. Der wichtige Teil ist, was ist da entstanden und wie ist es entstanden und was für Gedanken stehen dahinter. Eben wie du sagtest, das ist schon eher ein philosophischer Ansatz. Mhm. So, und diese Zusammenarbeit ist mir dann auch wichtig und ich denke mal, das sieht man auch in den Uhren, was dabei rausgekommen ist.
Ich habe gesehen, die haben im Moment zwei Modelle, gell? Genau. Das 120 Grad und das Visuren.
Genau.
Das 120 Grad habe ich so verstanden, dass es in drei Teile unterteilt ist, der Tag, ja. Morgen, Mittag, Abend.
Genau. Ja. Ja, genau, also es ist halt so, was wir versucht haben, eigentlich in der gesamten Gestaltung immer was zu machen, was den Sehgewohnheiten bricht. Also wo du die Uhr siehst und denkst, so kenne ich, aber wenn du dann genauer hinguckst, ah, das ist doch was anderes. So. Und jetzt bei den 120 Grad ist es so, dass wir im Prinzip die Stunde in oder dieses Ziffernblatt in drei Teile geteilt haben, anstatt in vier. Normalerweise hast du ja die Hauptindizes auf 12, 6, 12, 3, 6, 9. Und wir haben es eben auf 4 und 8 gemacht. 12, 4 und 8. Und das hat verschiedene Aspekte. Das hat einerseits natürlich die Berge, das Logo aufnehmen und so, aber eben vor allen Dingen auch, du siehst das Ziffernblatt und denkst, es ist ganz normal. Es erinnert irgendwie an den Chronographen, ein bisschen sportlich mit dem Orange. Aber wenn du dann genauer hinschaust, denkst du, ah, okay, das ist was anderes.
Mhm. Ist denn die Viertelaufteilung durch den Spruchgebrauch gekommen? Weil du halt sagst, in einer Viertelstunde, in einer Halbstunde, drei Viertel.
Wo das herkommt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach symmetrisch.
Ja.
Es ist einfach, man macht es so. Also, du kannst natürlich, wenn du die anderen weglässt, hast du durch eine Viertelteilung natürlich schon irgendwie eine, vielleicht ein bisschen bessere Aufsicht sozusagen, ja, wenn du so einen großen Turm hast oder sowas.
Wenn jetzt deine Uhr hat, würde ich jetzt zum Kollegen sagen, wir treffen uns am Abend.
Ja, klar, genau.
Kannst du, von oben ist doch.
Genau, aber das ist ja auch okay, wenn das dein Zeitempfinden ist.
Dann ja,
das
ja, absolut.
Genau. Und vor allen Dingen, was für mich halt auch noch der Punkt ist, wenn du dir überlegst, du musst noch was erledigen, du musst irgendwas machen. Du willst dich jetzt irgendwie in was mal reinlesen oder sowas. Eine Viertelstunde ist sehr schnell vorbei. 20 Minuten macht dann vielleicht schon mal mehr Sinn. Also für mich ist 20 Minuten auch ein Zeitraum, der viel sinnvoller ist als eine Viertelstunde. Mhm. Vielleicht hast du jetzt irgendwie die Zeitung auch so.
Bei euch wird viel Wert eben auf Design gelegt. Die haben eine eigene Typografie, also eine eigene Typoschrift entwickelt, oder? Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, und dann bin ich aber aufs Ziffernblatt geschaut. Und ich meine, hast du ja praktisch nichts geschrieben.
Ja.
Also, je länger, dass ich mich reingelesen habe, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, du hast dich einfach designtechnisch austoben.
Ja klar, am Ende war das natürlich auch der Ansatz, warum ich es gemacht habe. Ne?
Ja, natürlich.
Also,
natürlich.
Von daher,
Herzblut.
Hat das natürlich... Ja. Stimmt schon.
Aber bei den jungen Startups, oder? Das zeigt mir immer, das Letzte, was du brauchst, ist der Ping-Pong-Tisch oder der Billardtisch. Ich arbeite lieber mal, oder? Mhm. Und ich habe so das Gefühl, natürlich ist es cool, eine eigene Schrift zu haben. Und die haben von Anfang an dort überall, aber jetzt, ich meine, in erster Linie, also weißt du, was ist das Ziel? Ist dein Ziel gewesen, ich will eine schöne Uhr machen? Oder ist dein Ziel gewesen, ich will eine Uhr verkaufen und so viel Marge wie möglich haben?
Mein Ziel ist es, eine Uhr, oder war es und ist es immer noch, und das zeigt sich auch, dass es funktioniert, ist eine Uhr zu machen, die anders ausschaut als das, was es auf dem Markt gibt.
Also das ist du sofort.
Das ist eigentlich war die Herausforderung. Wissen, dass eine Schweizer mechanische Armbanduhr ist ein MeToo-Produkt. Da gibt es Tausende.
Ja, aber das habe ich noch mal gefragt.
Das ist ja klar.
Der Inhalt. Kauft man da einfach, also gehst du da zur Konkurrenz? Also die grösste Uhrenmarke in der Schweiz, die Swatch Group, hat irgendwie 8,2 Milliarden und Rolex nachher mit 5,2. Geht man da einfach zu Swatch und sagt, ich brauche eine Uhr weg? Oder sind das dann ganz andere, die dann alle anderen beliefern?
Also da weißt du, wo ich hin will? Das ist ein. Also nein, das ist natürlich so. Also zur Swatch Group gehört theoretisch auch ETA. Mhm. Das ist der Werkhersteller von der Swatch Group. Das ist so der bekannteste, den es gibt. Die Swatch Group hat aber vor ein paar Jahren angefangen, nicht mehr außerhalb der Swatch Group zu verkaufen an ETA-Werke. Mhm. Das ging sehr durch die Uhrenpresse, da hat auch die WEKO irgendwie Einspruch erlegt, weil natürlich auch die Swatch Group aus einer Zusammenlegung langes Thema. Aber es gibt externe Lieferanten, zum Beispiel eben Sellita, die stellen Werke her für solche Leute wie mich. Mhm.
Und das ist auch ein Schweizer Standard, das weißt, das funktioniert, das ist weiterhin anerkannt.
Das ist die zweitgrößte Marke in dem Bereich, die früher für Swatch produziert haben, die jetzt sozusagen eigene Werke aufgrund von ausgelaufenen Swatch-Patenten und so weiter. Mhm. Das sind, mhm. das sind, da das ist das Beste, was es gibt auf dem Markt eigentlich, außer du gehst natürlich im Manufakturenbereich, wo du dann wo die Uhrwerke selber hergestellt werden. Aber das ist dann bis auch in einer ganz anderen Preisklasse.
Aber da musst du Lizenzen zahlen oder kaufst du einfach einmalig etwas ein und dann hast du es und
ja, liefern? Ja, die kannst du kaufen, genau. Ja. Ja. Also du kannst dir natürlich auch irgendwie noch mehr individualisieren lassen und so weiter. Das haben wir halt gemacht insofern, dass wir unsere Typo auch auf dem Datumsring haben. Also der Datumsring ist extra bedruckt für uns. Aber du kannst natürlich von denen alles bestellen. Das ist eine verlängerte Werkbank am Ende.
Mir ist oft aufgefallen, dass jetzt gerade bei den TV-Spots, wenn es um Touren geht, dann ist entweder werben sie sehr mit dem Gesicht, eben da hast du George Clooney, der irgendetwas reinhebt, oder? Oder die Alternative ist nachher, dass sie vor allem aufs Uhrwerk gehen. Also dann siehst du die ganzen vielen kleinen Zahnrädchen. Aber so das Design selber ist bei euch jetzt viel, viel mehr im Vordergrund als die beiden Punkte.
Ja, das ist auch unser USP. Ja. Also darum geht's. Also ein Designansatz und zu sagen, wir nehmen das, wie weit können wir damit gehen, ohne freakig zu werden, das ist ja auch der Punkt. Ne? Ja. Es geht darum, Menschen was zu geben, wo sie ein Statement auch machen können, aber eben nicht ein, das ist eine Designer-Uhr.
Ja. Darum geht es nicht. Aber das ist eine Uhr, ist ein Statement. Schaust du mittlerweile automatisch, was die Leute für Uhren haben? Das ist natürlich logisch.
Ja, klar. Ja. Und also ich werde auch darauf angesprochen, sowohl auf meine, ich habe natürlich auch ein paar andere Uhren, da passiert das immer wieder, wo du merkst, es sind Leute, die sich für Uhren interessieren, sehen das.
Aber dann, wenn du jemanden kennenlernst, kannst du eigentlich aufgrund von der Uhr, die man hat, schon sagen, ob er sich für Uhren interessiert.
Ja, und ob er sich für meine Uhr interessiert.
Das heisst, du läufst das ganze Jahr noch mit Kurs um. Das beste Marketing.
Ja, genau.
Das zweite Modell, das Visuren, das habt ihr von der Sonne abgeleitet.
Genau. Da geht es eigentlich wirklich so darum, diese Strahlen und so ein bisschen op-art-mäßig darzustellen. Mhm. Und trotzdem zu gucken, wie können wir da eine grafisch interessante, aber trotzdem ein bisschen andere Art und Weise sozusagen machen. Das war ein bisschen komplizierter, da hinzukommen, von der Denkweise her, weil es natürlich auch ein bisschen weiter weg ist vom normalen Ziffernblattdesign. Und da sind wir dann eben auf diesen Punkt gekommen, dass wir eigentlich die Indizes verschieben. Also dadurch eine gewisse Unruhe in Anführungszeichen reinbringen.
Spannend. Also, mir gefallen sie gut. Also mir gefällt das 120 besser. Die Sonne ist mir fast zu wild.
Ja.
Was mir dann auch noch aufgefallen ist, die haben die sämtliche Artikel, die wir über euch gefunden haben, sind ausschließlich in Designheftli.
Ja.
Sag ich mal, weißt du, ein Uhrenheftli. Weil Designer, oder, die würden ja dann wahrscheinlich eher wieder sagen, das ist ein guter Designer. Aber die sagen ja dann nicht, super, dann muss ich die Uhr kaufen. Kommen wir mal aufs Marketing ein bisschen sprechen. Also, gehen wir gerade in die Vollen. He? Also, du hast 2013 gegründet und 2020 haben wir eine Uhr.
Ja.
Was hat denn so lange gedauert?
Was hat so lange gedauert? Genau, also ich war, ich hatte keine Ahnung davon. Und ich kam nach Basel, hatte eben Ideen und habe versucht, irgendwie Kontakte zu machen in die Uhrenindustrie. Hatte damals auch noch eine Idee.
Und einfach angerufen?
Am Ende einfach angerufen, genau. Ja. Also das war so, ich habe einen Freund, der ist Uhrmacher, bei dem habe ich auch mal eine Art Praktikum gemacht, einfach um so im Vorfeld mal zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt, so Hemmung und grundlegend. Und er hat mir dann irgendwann den Tipp gegeben von einem sehr bekannten Konstrukteur in Zürich. Und den habe ich einfach nur angerufen. Habe ihn angerufen und gesagt, Herr Gerber, ich habe hier eine Idee. Würden Sie mir eine Stunde Ihrer Zeit schenken? Na klar, kommen Sie vorbei. Und dem habe ich das erzählt, was ich vorhab. Da ging es noch um eine Komplikation, die ich dazu machen wollte. Und er hat mir gesagt, er kann das nicht machen, weil er hat gar keine Zeit dazu. Aber er hätte einen ehemaligen Lehrling, der auch eine Firma macht, die sich darum kümmert, der würde den Kontakt machen. Also war wirklich, das war der erste Schritt. Einfach jemanden anrufen und fragen, ob er mir seine Zeit schenkt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich jetzt so als Unternehmer auch wichtig zu sagen, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann von dieser Person was bekommen Und ich weiß, ich werde das irgendwann zurückgeben können, nicht ihm, aber jemand anderem. Und hingehen und fragen, nein, habe ich schon, ich kann nur ein Ja bekommen. Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche unternehmerische Fähigkeit oder Denkweise. Ja, und dann hatte ich eben den Kontakt zu dem zu seinem Lehrling. Und dann sind wir in den Weg gegangen, haben Dinge versucht zu machen. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Mhm. Ist dann am Ende gescheitert. Auch, weil es der Uhrenindustrie damals noch etwas besser ging.
Mhm. Also, das habe ich gesehen. Also nur schnell für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also letztes Jahr Rückgang Schweizer Uhrenindustrie 77% und jetzt 81%. Ja. Also ist gerade eine schwierige Phase.
Ist es, ja, genau. Aber eben damals ging es ihr noch besser, da waren sie nicht auf Aufträge aus. Natürlich ist es natürlich auch so, dass da kommt dann irgendein Deutscher, der jetzt kein riesiges Unternehmen im Hintergrund hat und will irgendwas. Ja. Man lernt dann auch sehr viel über die Mentalitätsunterschiede zwischen den Französisch sprechenden Deutschschweizern. Die Uhrenindustrie ist halt schon auch sehr speziell, wie sie funktioniert. Das ist nicht negativ, sondern es ist einfach anders. Also
lustig, dass ja, eigentlich machst du eine Uhr für die Welt.
Ja.
Dass man dann in der Produktion trotzdem so regional muss denken.
Naja,
eigentlich ist das völlig egal.
Ja, aber wenn ich sage, ich will eine Schweizer Uhr machen, weil das halt schon, weil ich bin in der Schweiz, ich will halt auch, dass die Wertschöpfung in der Schweiz hauptsächlich passiert.
Das ist noch spannend. Du bist ein Deutscher.
Ja.
Und du kommst da und machst eine Schweizer Uhr.
Ja.
Was ist denn eine Schweizer Uhr? Also ist eine Schweizer Uhr, dass sie in der Schweiz gebaut wird? Weißt du, was ist die Definition von einer Schweizer Uhr?
Gesetzgeber muss das Werk in der Schweiz hergestellt sein, es muss ein Schweizer Uhrwerk drin sein, es muss in der Schweiz konstruiert sein, es muss in der Schweiz eingeschaltet werden. Wertschöpfung in Summe mindestens 60%.
Ah, das ist also Vorgabe vom Schweizerischen
Verband. Vom Gesetzgeber. Da gibt es eine Verordnung zum Tragen des Namens Swissmade bei Uhren.
Muss das und das haben. Ach, so ist das definiert.
Das ist, da kannst du nachschauen und die übererfüllig sozusagen diese Kriterien.
Ja.
Aber ich meine, natürlich könnte ich es einfach auch als deutsche Uhr verkaufen, würde niemanden stören. Mhm. So. Aber ich wäre ja blöd, wenn ich es machen würde.
Ja, ich glaube, also ist halt, die Schweiz hat schon, also ich bin Uhr hat sie gut.
Eben, genau, das ist der.
Das ist okay für uns.
Genau. Ja, aber ich meine, ich wohne
in der offen.
Ja, danke. Genau. Aber ich wohne in der Schweiz.
Ja, so, klar.
Und warum sollte ich dann auch die Wertschöpfung woanders machen? Also ich verstehe das nicht, wie so Schweizer Firmen irgendwelche Dienstleistungen in Deutschland kaufen. Ja, es ist günstiger, ja, man kann sich verständigen, aber was macht man? Man schädigt doch den eigenen Markt damit. Das ist doch. Also ich verstehe es nicht. Mhm. Und deswegen war es für mich klar, dass ich eine Swissmade-Uhr mache und mit Schweizer Leuten zusammenarbeite. Ich habe auch mit Deutschen zusammengearbeitet, gerade im Design, was aber andere Hintergründe hat. Aber
Aber ich schätze dich so ein, dass du in erster Linie dort hingehst, wo du die richtigen Leute findest.
Ja, genau.
Und das ist halt jetzt einfach da, ist halt nur ein Mekka. Also
genau. Aber das ist eben genau das, um da auf deine Ursprungsfrage noch anzukommen. Genau, das ist der Punkt. Man muss, oder ich habe es probiert, habe nicht die richtigen Leute getroffen. Mhm. Ja, am Anfang hatte ich jemanden, der war freundlich, aber dann hat das, die waren alle, das war okay, aber es hat nicht gezündet. Mhm. Es hat nicht diesen Schub gegeben, den ich brauchte, weil ich ja keine Ahnung hatte. Also ich musste irgendwie Leute finden, mit denen ich das zusammenarbeiten kann. Und dann ist es, ganz ehrlich, ein, zwei Jahre auch ein bisschen eingeschlafen, in Anführungszeichen, weil du hast natürlich auch mal ein Motivationsproblem. Also wenn du gar nicht weißt, wie geht das, wie funktioniert, wie kannst du diesen gordischen Knoten durchschlagen? Ich habe dann ein bisschen andere Sachen gemacht, ich habe noch einen Verband mitgegründet, also auf anderen Ebenen gemacht. Und bin dann losgegangen und habe gedacht, okay, was kann ich denn machen, um mich selber wieder zu motivieren? Das ist ja auch eine Frage. Ne? Also wie kannst du als Unternehmer weitermachen? Entweder du hörst auf oder du machst weiter. Aber so ein Stillstand bringt
ja nichts. Ich muss ja den Punkt gleich noch schnell einhöckeln. Aber wenn jemand jetzt zulässt, dann denkt er, aber der muss ja von irgendetwas leben.
Ja.
Also hast du nebendran, ist das nicht hauptberuflich gesehen, sondern das ist okay.
Genau. Also ich habe noch einen Job nebenbei, in Anführungszeichen.
Ja,
klar, genau.
Ja.
Also aber in der Kommunikation.
Das gibt ja auch eine kreative wie soll ich sagen, das gibt eine kreative Freiheit, weil du, dann, ja, du kannst dir dann die Zeit nehmen und du kannst dann warten, bis du die Idee hast. Und bis du
genau, also, das ist, das, also es gibt da zwei wichtige Faktoren. Das eine ist, klar, mein Leben war finanziert. Mhm. Das zweite, ich habe eine Partnerin und Ehefrau, die das akzeptiert. Mhm. Und die mich darin auch unterstützt und die meine härteste Kritikerin war und meine, oder auch noch ist, und die das einfach komplett mitgetragen hat. Ansonsten kannst du das nicht machen, das ist ganz klar. Mhm. Und eben, und es gibt mir die Freiheit auch, das so zu gestalten, wie ich es wollte. Und das war mir immer wichtig. Mhm. Ich wollte keinen Investor reinnehmen. Mhm. Weil sobald du einen Investor drin hast, sagt der so, nee, aber meine Kundenumfragen sagen mir, du musst es so und so machen. Ja,
und eben, nächsten Monat muss es fertig sein.
Genau. Ja. Und ich konnte alle Entscheidungen so treffen, wie ich sie aus gestalterischer oder philosophischer Sicht haben wollte. Mhm. Und alles andere hat mir auch gar keinen Spaß gemacht. Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht, das anders zu machen.
Kannst du den ungefähren Preisrahmen, was, weißt du, deine Zeit nicht gerechnet, aber was kostet es auch, weißt du, wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist eine gute Sache, das würde ich auch mal machen, was muss ich da in die Hand nehmen? Sicher eine Sechsstellige.
Ja, genau. Ja, also, ja, ja. Klar, also das ist immer die Frage, wie weit gehst du da? Ne? Also, oder was nimmst du da alles mit, jetzt in die Berechnung mit rein? Also allein, du kannst natürlich.
Aber weißt du, wenn du eine Kleinserie machst, also irgendwo fängt es mal an. Ja. Also klar, kannst du einen Prototyp machen, aber irgendwo heisst es nochmal so, also unter 3000 Uhren musst du gar nicht herstellen. Weißt du, also wo?
Also, nee, also du bist da eigentlich so bei 300 bis 500 Uhren, ja. So je nachdem. Da kannst du dann schon was machen. Also das sind so die Mindestserien, die Hersteller da brauchen. Und natürlich hast du natürlich keinen Margengewinn. Also klar, wenn du 1000 Ziffernblätter herstellst, ist pro Ziffernblatt weniger, als wenn du nur 500 herstellst. Natürlich.
Aber durch das, dass du alles in der eigenen Hand hast, hast du schon eine Marge drauf.
Ja, klar, ja. Logisch, ja, klar. Also ich habe, wenn ich die Uhren verkaufe, habe ich natürlich schon eine Marge, ne? Ja. Klar. Ja. Wenn ich jetzt alle meine Serien verkaufen würde, dann würde ich irgendwie auch auf null rauskommen. So, wie gesagt, was rechnet man alles rein? Ne? Was ist, ja, klar. Was ja. ist?
Aber es wird schon über die Masse gehen, schlussendlich. Es gibt ja auch Uhrenhersteller, die wirklich nur die machen jetzt eine limitierte 10er-Serie und eine kostet eine 500.000.
Ja klar, aber das
die wo sind die von den Preisen her?
Zwischen 1750 und 2000. Ja. Also so knapp unter 2000. Ja klar, aber die das machen, diese eine, die haben ja nicht nur dieses eine Uhr, die eine Uhr, sondern die machen natürlich ihr ganzes Marketing und ihre Bekanntheit, machen die über andere Dinge.
Vielleicht ist nur schon der Preis dort eben das Marketing.
Das auch, genau. Ja. Und das war für mich schon auch wichtig, dass ich nicht eine Uhr mache, wo das der Preis ein Ausschlusskriterium ist. Ich will nicht, dass jemand die Uhr sich nicht leisten kann. Mhm. Natürlich kostet sie Geld, das ist mir schon klar. Aber ich sage mal, in der Schweiz sowieso, aber auch in Deutschland und so, sind das Preise, die im normalen Rahmen erreichbar sind. Für
die Uhr zahlt mir das.
Genau, so.
Wie ist es bei den Jungen? Also ich meine, in der heutigen Zeit, wo alle das Handy haben, eben, es ist ein Schmuckstück, es ist eine Aussage, oder? Aber hat sich's verändert? Wie viele Uhren kauft man an Junge? Sind sie, weißt du, wie sieht euch die Zeit
aus? Also ich habe jetzt noch keine Uhr an richtig Junge verkauft. Ich glaube aber, da hängt es wirklich dann auch am Preis, dass sie das Geld nicht haben. Aber meine Erfahrung ist, dass auch viele Junge darauf abfahren auf die Uhr. Also ich habe das erlebt, dass auf Messen irgendwie 14, 15-Jährige, ich kann es natürlich nicht so genau einschätzen, mit ihrem Handy ein Foto machen. So. Ja. Oder einer hat auch mal gesagt, so, oh, die ist so wunderschön, aber die kann ich mir nicht leisten. Dann kann ich eine Karte mitnehmen für meinen Vater, wahrscheinlich vielleicht als Abiturgeschenk oder was auch immer. Also das Feedback ist schon da. Also ich glaube schon, dass auch dass die Gestaltung auch Junge anspricht. Mhm. Und natürlich sagt man irgendwie, ja, Smartwatches und so weiter, aber irgendwann wird es keine Smartwatches mehr geben, weil das alles in Klamotten und in der Brille und was auch immer versteckt ist. Ne? Also Smartwatch ist für mich ein Übergangsmittel.
Ich glaube, Tour ist wie das Buch. Egal, was passiert in der Digitalisierung, das Buch wird überleben und Tour auch.
Genau.
Ich glaube, das ist zu individuell für die Menschen und wichtig irgendwie als Schmuckstück.
Ganz genau.
Gerade jetzt als Mann. Ist ja wirklich nur ein Schmuckstück, wo gut ist.
Oder? Ja, genau. Wobei ich die Uhr auch an Frauen verkaufe, also das auch, und auch sehr positives Feedback ansonsten von Frauen bekomme.
Sind beide, lass mich raten, die Visuren geht mehr zu den Frauen?
Nein, das ist auch
ist offen. Ist offen. Aber hat sich das auch verändert? Ich meine, heute haben viele Frauen recht massive Uhren. Das ist natürlich auch, früher sind es ja eher, du hast gesagt, Männer, die Grossen und die Frauen, die Kleinen. Aber das ist heute anders.
Nein. Also es ist schon so, dass oftmals das Feedback kommt, dass den Frauen das zu groß ist. Also sie finden sie gut, aber sie sind zu groß. Aber es gibt auch Männer, die kleine Arme haben und eher schmale Uhren tragen. Also,
hängt sehr am
genau. Ich denke nicht in Mann, Frau, sondern ich denke in, will jemand ein Statement am Arm haben?
Ja.
Also,
wie aufwendig ist denn, die gleiche Uhr in zwei verschiedenen Größen zu machen?
Das wäre verhältnismäßig aufwendig. Also, weil du musst ja alles ändern. Du machst einfach 200.
Ja, aber das Design war immerhin das gleiche.
Nein. Also den Gedanken habe ich schon gemacht, aber du kannst es nicht einfach skalieren. Also du kannst es nicht einfach runterziehen, weil es muss natürlich auch irgendwie von den Proportionen her passen und so weiter. Also als wir die entwickelt haben, da ging es wirklich drum, also sie ist jetzt irgendwie knapp 10 Millimeter hoch oder sowas. Als wir angefangen haben, war sie noch 11 Millimeter hoch. Mhm. Und wir sind dann haben 0,9 Millimeter konnten wir reduzieren, nehmen wir Sicherheitsabstände und so weiter. Mhm. Und das siehst du. Also das ist total krass.
Das ist unglaublich. Ich hatte jetzt gedacht, das sieht doch niemand.
Doch, ja, hätte ich auch gedacht. Am Anfang hätte ich es auch gedacht. Aber dann hast du sie in der Hand genommen und hast, wir haben dann mit 3D-Druck gearbeitet. Und du siehst den Unterschied. Mhm. Das wirkt einfach anders. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass man sie einfach kleiner machen kann. Wir haben es auch noch nicht probiert, weil das ist jetzt auch nicht im Fokus. Mhm. Sondern,
darfst du jetzt sagen, wie viele Stück, von was reden wir da? Was haben wir schon können verkaufen? Oder, weißt, oder sind wir in der ersten oder der zweiten Auflage?
Ja, wir sind noch in der ersten Auflage.
Okay, also, genau. Das tut mir natürlich schon, also das Marketing tut mir natürlich extrem schwierig.
Ja.
Also die haben, was sie auf jeden Fall haben, Designpreise. Also das hat funktioniert.
Genau.
Wenn sie nicht kannst verkaufen, kannst du sagen, es sind die schönsten gewesen.
Genau, klar. Aber weißt du, es war natürlich auch so, es ist ja auch eine Wette. Ne? Mhm. Also ich bin gestartet mit, ich will eine Uhr haben. Mhm. Ich finde keine Uhr. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der keine Uhr findet. Mhm. Also gibt es andere da draußen, die das gleiche Problem haben. Jetzt mache ich mal eine, so wie ich sie haben will. Und ich gehe davon aus, dass es andere Leute gibt, die das auch haben wollen. Mhm. Aber das habe ich nicht im Vorfeld geprüft. Weil dann
aber ich glaube, ab und zu ist auch wichtig, als Kreativer, dass du einfach mal machst.
Genau.
Wenn du etwas machst, oder wenn du von Anfang an mit einem Konzept rausgehst, dass du zuerst eine Marktforschung machst, dann rennst du immer nur am Markt hinter dir.
Ja, natürlich.
Und wenn du sagst, du machst etwas, was dir gefällt und du hast es, jetzt geht es einfach darum, je mehr Leute das sehen, desto höher ist die Chance, dass einer sagt, ich kaufe das.
Genau.
Und jetzt, wie machen wir das? Messen sind in einem Moment.
Genau. Also wir haben angefangen mit Messen. Auch einigermaßen erfolgreich, gutes Feedback bekommen, auch darüber schon auch Uhren verkauft. Und dann kam Corona und es war natürlich alles hinfällig. Aber eben nicht nur die Messen, sondern natürlich auch die ganzen Shops. Mhm. Weil es ist natürlich auch so, diese Uhr wirkt am Handgelenk anders als auf dem Bild.
Ja, ich finde auch, sie ist viel massiver. Weil ich glaube, auf der Webseite habe ich nur immer von oben auf die Uhr geschaut. Mhm. Und wenn ich es jetzt hier sehe, muss ich sagen, es ist eine rechte Maschine. Also von der Seite gesehen.
Ja, von der Seite sieht sie, ja klar, aber auf der anderen Seite, wenn du sie am Handgelenk hast, dann ja, ist schwierig, wenn ich das beurteile. Aber ich kriege das mit, also ich habe das wirklich schon erlebt, dass Menschen auf Messen da waren und gesagt, ah, die ist schon ganz schön, aber das ist mir zu groß. Ziehen Sie mal an. Mhm. Und dann angelegt und dann, ja, leider geil. Mhm. Ja, also sie wirkt am Handgelenk extrem anders, als sie, wenn du sie einfach nur in die Hand nimmst oder auf Fotos schaust. Und deswegen ist mir das halt auch wichtig, dass die Leute die Möglichkeit haben, sie anzuschauen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der nur mit Massenpenetration viel Werbung ausspielen und so Leute davon überzeugen will. Sondern ich merke, dass es wichtig ist, dass die Leute sie entweder anfassen oder ihnen auch gesagt wird, dass sie gut ist. Also das Thema Multiplikatoren. Und das ist halt was, wir haben verhältnismäßig gute Pressearbeit machen können Anfang des Jahres, haben einen großen Artikel in der NZZ gehabt und in der Watcharound und eben in anderen. Und darüber kommen die Leute.
Also das merkst
du? Das merke ich, ja. Du siehst sofort, irgendwo erscheint ein Artikel und die Website-Zahlen gehen hoch und Leute kaufen. Also darüber habe ich auch schon Uhren in die USA verkauft. Mhm. Also, weil das natürlich etwas ist, wo Leute auch eine gewisse Beratung haben wollen und das Wissen, dass es was Richtiges ist, was Gutes ist. Und das ist klassischer Journalismus. Das muss man einfach auch so sehen.
Gut, das ist der klassische Weg, zum eine Uhr kaufen. Aber wenn jetzt schaust, wie viel Roger Federer hat können Aufmerksamkeit erregen mit seiner Schuhmarke, weil er sie anhat, oder? Ja, klar. Gerade jetzt, mit uns schon, Uhren werden auch über Influencer und Promis stark verkauft, so.
Ja.
Oder
promoted. Ja, klar.
Genau. Probierst du das auch so? Weißt du, hast zwei Leute, oder kannst du sagen, kannst du dich nicht einmal anziehen?
Da sind wir wieder bei diesem Thema Philosophie.
Ja, also sonst kannst du mich einige, ich mache sonst alle Basengast. So.
Ich kann dir gerne eine zur Verfügung stellen. Verkaufst keine
mehr. Musst du noch immer so hören. Ja, genau.
Nein, also das ist natürlich schon ein Gedanke, den ich auch habe und wo wir auch hingehen wollen. Aber wie gesagt, wir sind aber in einer saublöden Zeit jetzt gerade gestartet.
Ja, ja.
Und wie du vorhin schon sagtest, ich habe zum Glück einen anderen Job. Mhm. Ich kann in Anführungszeichen überwintern. Ich habe nicht das Problem, wenn meine Umsätze um 77% runtergehen. Auch deswegen, weil ich keinen Investor habe. Ja. Also jetzt gerade jetzt zeigt sich, dass das die absolut richtige Entscheidung war.
Ja. Eben, weil also das ganze Konstrukt hinten dran ist ja jetzt kein Kostenfresser. Also im Moment, du hast das Lager mit diesen Uhren. Die und solange dass du nichts machst, ist das nicht etwas, was
ständig wird ja nicht, genau, es wird nicht schlecht. Ja. Es ist produziert. Wenn jemand kommt, kann ich verkaufen. Mhm. Es kommen kontinuierlich Leute. Ich habe im Hintergrund noch genug zu tun, als dass ich jetzt sage, ich muss jetzt irgendwie noch da jetzt mit Social Media oder was auch immer irgendwie da richtig Gas geben, weil das auch noch diesen Aspekt hat, also Marketing, klar, das Marketing ist Verkauf, aber Marketing bedeutet ja auch zu lernen, was gefällt denn den Leuten an meinem Produkt. Mhm. Einfach auch, um eine zweite Serie dann irgendwann zu machen, weil das ist schon so, ich habe jetzt zwei Modelle auf den Markt gebracht, aber die Marke war nie so gedacht, dass es nur das ist, sondern es sind noch ganz viele verschiedene Sachen angedacht und zum Teil auch schon fertig konstruiert, andere Gehäuse, Ziffernblätter mit anderen Kalibern drin, also Werken drin und so weiter. Aber was ich da dann genau mache, dafür will ich einfach noch lernen, was gefällt denn den Leuten.
Aber irgendwann musst du schon einmal den Unternehmer raushängen lassen. Also ich meine, jetzt hast du ein Produkt, oder? Ja, genau. Und viele Kreative machen ja dann den Fehler, dass sie schon zum Nächsten gehen, dass sie sich dann auch um das Produkt kümmern, oder? Ja. Also jetzt, das ist schon auch ein Ziel, oder? Hast du eigentlich innerlich schon eben, zieht jeder da an, dass du sagst,
Nein. Es ist einfach nur die Frage, worauf konzentriere ich mich jetzt beim Marketing? Mhm. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass ich mit klassischer Werbung super viel erreiche. Mhm. Natürlich könnte ich ganz viel Geld ausgeben und ganz viel penetrieren und dann wird da was hängen bleiben. Ich kann ein riesen Netz auswerfen und damit fischen. Aber das ist nicht, das passt nicht so zur Marke. Das ist nicht das, was, sondern da will ich schon verstehen noch mehr, warum es ist. Warum, was sind denn die Punkte, die sie ansprechen wollen oder die Leute faszinieren? Und das ist halt gerade das Problem, das kann ich gar nicht rausfinden. Mhm. Also das ist so, da ganz ehrlich, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz.
Ja, klar.
Aber es gibt andere Dinge, die ich mache. Eben Webseite noch weiter aufbauen, eben die Awards einreichen, was natürlich auch wieder Reputation bringt, was die Leute, was
in Kommunikation dann. Das Beste, was dich aber sehr im Marketing ist, dass eben jemand ein Foto zeigt, irgendwo in der Zeitung für den Designer wurde oder was auch immer, und dann sagt er, oh, das ist spannend.
Genau, und das ist passiert und das passiert auch kontinuierlich. Immer wieder kommen auch in den USA Artikel und dann passiert was. Also, und das finde ich halt auch spannend, weil immer alle sagen, ja, Journalismus ist tot und so weiter und Social Media ist jetzt das alles. Nein. Ein ganz klassisches Thema, einfach ein bisschen, bisschen anders da aufbereitet. Die Leute lesen das und die Leute wollen das. Also von daher, ja, es ist vielleicht old-fashioned, aber es ist genauso old-fashioned wie eine Uhr, aber es ist auf der anderen Seite genauso aktuell wie eine Uhr.
Spannend. Ja, ich glaube, wir sind ungefähr in der Zeit. Christoph Schnee, danke schon vielmals für die Besuch. Es war total spannend gewesen. Mal einen Einblick in die Uhrenbranche und in den Designaufwand, der der eine Millimeter so viel ausmacht. Ja. Ich hoffe, eben, man sieht die gleich wieder einmal nach der Swatch und der Rolex Bärengruppe. Das wäre das Ziel, oder?
Genau.
Ja, gut. Dann alles Gute für die Zukunft.
Vielen
und ich hoffe, dass, die, dass der Timon die Stange hält für die nächsten Uhren.
Ich weiß, dass sie auch noch einiges vorhat damit, genau.
Dankeschön.
Gut, vielen Dank.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.